Wir fühlen uns mit vielen anderen manchmal überfordert von dem, was christlicher Glaube darstellen soll. Und darum geht es auch in der Predigt. Sie nimmt noch einmal den Wochenspruch auf und ich lese den im Zusammenhang aus Micha 6, Vers 6 bis 8. Und während der Wochenspruch am Anfang des Gottesdienstes aus der Luther-Übersetzung stammt, so lese ich jetzt nach der Übersetzung der Elberfelder Bibel. Ich war ja gerade in Elberfeld, in Wuppertal, Elberfeld, da haben die Diakonissen ihr Zuhause. Aber nicht deshalb lese ich diese Übersetzung, sondern weil sie besonders präzise ist. Womit soll ich vor den Herrn treten? Mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird der Herr gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Bächen Öls? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für mein Vergehen, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Man hat dir mitgeteilt, o Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott? Vielleicht stehen wir ein bisschen hilflos und verwundert vor diesem Text. Offensichtlich schreit da jemand in großer Verzweiflung. Was soll ich bloß machen? Verzweifelt ist dieser Mensch an Gott. Er weiß nicht, was er noch tun kann, um es Gott recht zu machen. Und dabei ist nicht so genau festzustellen, woher diese Verzweiflung stammt. Ob das die Größe der eigenen Schuld ist oder einfach das Scheitern an Gottes unerfüllbaren Erwartungen. Jedenfalls geht dieser Mensch in Gedanken seine Möglichkeiten durch und verzweifelt gerade daran. Anfangs denkt er noch an normale Opfer, an Brandopfer, ein einjähriges Kalb, so wie das damals in Israel üblich gewesen ist. Aber dann wird es immer absurder. Tausende Widder, Ströme von Öl will er einsetzen, um Gott zufriedenzustellen. Und am Ende spricht er sogar von einem Menschenopfer. Aber nichts scheint zu reichen. Man kann es Gott einfach nicht recht machen. Für heutige Ohren klingt das seltsam, befremdlich. Für die meisten Menschen passt das überhaupt nicht zu ihrem Bild vom lieben Gott. Der wird uns doch keine Opfer abverlangen. Wir sind doch Christen und wir haben den Opferkult längst überwunden. Am vergangenen Freitag war Reformationstag. Und der kann uns daran erinnern, dass die früheren Generationen und eben auch der Reformator Martin Luther durchaus diese Gedanken hatten. Wie kriege ich bloß einen gnädigen Gott? Was muss ich tun, damit Gott mir gnädig ist, damit ich ihn zufriedenstelle? Und Luther war dafür zu großen Opfern bereit. Aber gerade seine Opferbereitschaft, seine Mühe, die er sich gemacht hat, die hat ihn immer mehr in die Verzweiflung getrieben. Je mehr ich mich bemühe, desto unmöglicher mache ich mich. Und er hat einen lateinischen Ausdruck dafür benutzt, der für uns auch in der Übersetzung etwas seltsam klingt. Homo incurvatus in se, hat er gesagt. Ich werde zu einem Homo incurvatus in se, einen in sich selbst verkrümmten Menschen. Wir haben mittlerweile in der Umgangssprache einen modernen Ausdruck dafür. Für jemanden, der Nabelschau betreibt, immer auf sich selbst achtet, immer mit sich selbst beschäftigt ist, auf sich selbst fixiert und versucht, aus sich selbst heraus irgendwie das Richtige zu leisten. Liegt uns das wirklich so fern, dieses vorreformatorische Denken? Ich glaube, das gibt es immer noch, dieses auf sich selbst fixiert sein. Aber wenn etwas geschieht, das uns aus der Bahn wirft, dann stellt sich bei uns auch das Gefühl ein, ich bin vielleicht mit Gott nicht mehr im Reinen und darum passiert mir sowas. Und dann stellt sich die Frage, was muss ich denn tun, damit Gott mit mir zufrieden ist? Was verlangt Gott von mir? Und dann mag dieser Gedanke auch kommen, ich schaffe das gar nicht, ich kann das gar nicht, ich kann das nicht bringen, was nötig wäre, um Gott zufriedenzustellen. Beim Propheten Micha gibt Gott eine Antwort. Und diese Antwort holt die Menschen auf den Teppich zurück. Sie macht ihnen deutlich, ihr seid nicht hoffnungslos überfordert. Ihr seid nicht ausweglos verloren. Ihr müsst gar keine Opfer bringen, die ihr nicht aufbringen könnt. Und ihr werdet auch nicht selbst zu Opfern eines Gottes, der zu viel von euch verlangt. Denkt doch noch einmal zurück. Mein Tun, Gottes Tun, war immer eure Rettung. Ich habe euch aus Ägypten befreit, aus der Gefangenschaft. Ich habe euch auf den Weg ins gelobte Land gebracht. Ich habe euch behütet auf diesem Weg, durch alle Gefahren hindurch. Ich überfordere euch nicht, ich helfe euch. Was ich von euch erwarte, das liegt in euren Möglichkeiten. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Güte lieben und demütig mitgehen mit deinem Gott. Diese drei Antworten, diese drei Aufforderungen, die möchte ich gerne noch einmal genauer anschauen. Das erste war, Gottes Wort halten. Wörtlich muss man hier übersetzen, Recht tun. Und das macht die Übersetzung der Elberfelder Bibel auch. Recht tun. Das heißt zuerst ganz schlicht, das tun, was richtig ist, was den Gesetzen und den Grundsätzen des menschlichen Miteinanders entspricht. Das Recht der anderen soll nicht verletzt werden. Das Wohl der menschlichen Gemeinschaft soll beachtet werden. Beim Propheten Micha sind mit diesem Begriff Recht ganz ausdrücklich die 10 Gebote gemeint. Und eines davon hebt Micha besonders hervor. Du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Micha ist einer der Propheten aus dem 8. Jahrhundert vor Christus, die ganz besonders scharfe Kritik geübt haben an Leuten, die sich bereichern auf Kosten anderer. Ich lese mal einen Ausschnitt vor aus dem Kapitel 3. Weh denen, die Schaden zu tun trachten. Sie reißen Äcker an sich und nehmen Häuser, wie sie es gelüstet. So treiben sie Gewalt mit eines jeden Haus und mit eines jeden Erbe. Heute würden wir von Immobilienhaien reden. Ihr hasst das Gute und ihr liebt das Arge. Ihr schindet ihnen die Haut ab und das Fleisch von ihren Knochen und fresst das Fleisch meines Volkes. Und wenn ihr ihnen die Haut abgezogen habt, zerbrecht ihr ihnen auch noch die Knochen. Sehr drastisch. Recht tun, das ist eben nicht allein das Wahren meines Rechtes, sondern genauso die Rücksicht auf andere Menschen. Luther hat diesen ersten Teil übersetzt mit Gottes Wort halten. Und das ist zwar keine wörtliche Übersetzung, aber das zeigt eben doch, worum es geht. Es geht darum, den Willen Gottes, sein Recht für das Zusammenleben der Menschen zu achten. Wenn wir das tun, dann ist das auch Treue gegenüber der Gemeinschaft mit Gott. Und Jesus sagt das später ganz anschaulich mit diesen Worten. Was ihr getan habt, einem der geringsten meiner Brüder und Schwestern, das habt ihr mir getan. Was also fordert Gott der Herr? Keine übertriebenen Opfer, sondern das ganz Normale. Gut ist, was recht ist. Das ist aber nicht zu trennen vom zweiten Teil der Antwort Gottes. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich zweitens Güte lieben. Die Güte gibt der ersten Forderung das innere Maß. Ohne Güte kann die Gesetzestreue zu unbarmherziger Gesetzlichkeit verkommen. Wer das Recht ohne Güte tun will, der tut am Ende oft Unrecht. Der tut sich selbst und anderen Menschen Unrecht. Denn Güte will ja, dass das Leben gelingt. Sie will, dass das Recht dem Leben dient. Und weil sie für die Mitmenschen Gutes will, darum wird sie nicht immer auf dem Buchstaben des Gesetzes beharren. Das haben wir eben in der Lesung aus dem Neuen Testament gehört. Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und man könnte das auf die anderen 10 Gebote erweitern. Die Gebote sind um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch für die Gebote. Letzten Sonntag habe ich das schon einmal gesagt. Zur Zeit von Jesus wurde das Sabbatgebot als das Kerngebot des Alten Testaments gesehen. Aber Jesus zeigt, die Liebe zur Güte steht darüber. Das Recht soll dem Menschen dienen. Es soll ihm zum Leben helfen und nicht am Leben hindern. Das zeigt im Neuen Testament auch der Apostel Paulus, nämlich in seinem Brief an die Philippa. Da sagt er, eure Güte lasst kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Am 4. Advent ist das immer der Monatsspruch. Vielleicht habt ihr es im Kopf. Freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Aber da fehlt dieser kleine Zwischenteil. Eure Güte lasst allen Menschen kund werden. Da wird es praktisch für uns, dass der Herr nahe ist, das ist wunderbar, aber das muss auch Auswirkungen haben auf unser Leben. Eure Güte lasst den Menschen kund werden. Weil Gott uns nahe ist in seiner Nähe, in seiner Güte, weil Christus auf jedes Vorrecht verzichtet hat, uns Menschen zu gut. Darum können wir selber gütig sein. Das ist es, was der Herr von dir fordert. Auch an dieser Stelle hat Luther ein bisschen anders übersetzt. Statt Güte lieben, heißt es bei ihm Liebe üben. Das ist zwar nicht ganz wortwörtlich übersetzt, aber doch sehr sinnvoll. Es zeigt, es geht hier bei Güte nicht um Gefühlssache. Wer Güte liebt, der wird die Liebe tun. Das ist es, was der Herr von dir fordert. Und dann kommt noch ein dritter Teil dazu. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich drittens, demütig mitgehen mit deinem Gott. Demut, das ist der Mut zum Dienst. Das ist der Mut, die Liebe tatsächlich zu tun, auch wenn ich mich dazu vielleicht überwinden muss. Das ist der Mut, das Recht nicht nur für mich zu beanspruchen, sondern es auch für die anderen gelten zu lassen. Und unter Umständen bedeutet das auch, um der Liebe willen auf mein gutes Recht zu verzichten. Dann fordert's richtig viel Mut. Das kann eine Zumutung sein. Und wohl gerade darum heißt es in diesem dritten Teil, demütig mitgehen mit deinem Gott. Wenn ich mitgehe, dann bin ich nicht allein. Und das macht einen großen Unterschied. Es gibt diesen schmalen Grat zwischen Demut und Demütigung. In der Demut liegt immer Größe und Demütigung drückt uns zu Boden. Wenn ich nicht allein gehen muss, wenn ich mitgehen kann, dann bewahrt mich das vor der Demütigung, dass ich runtergedrückt werde. So ist die Forderung von Gott zugleich eine Ermutigung. Geh nicht allein. Geh meinen Weg mit. Hab mich an deiner Seite und bleib du an meiner Seite. Wenn ich dann nämlich feststelle, genau das schaffe ich nicht. Es sind gar nicht die übertrieben hohen Opfer, denen ich nicht gewachsen bin, sondern ich scheitere gerade an diesen ganz einfachen Forderungen. Es gelingt mir nicht, Gottes Wort zu halten. Es gelingt mir ja kaum, sein Wort zu verstehen. Es gelingt mir nicht, wirklich Liebe zu tun, weil mir immer wieder das Hemd näher ist als der Rock. Ich kann gar nicht demütig mitgehen, wenn ich den Weg nicht verstehe oder er mir unmöglich scheint. Wenn ich das feststelle, gerade in den grundlegenden Dingen werde ich schuldig. Ich versage im Tun des Richtigen, bleib anderen die Liebe und die Güte schuldig. Ich verweigere Gott die Gefolgschaft. Welches Opfer bleibt mir denn eigentlich dann? Dann darf ich wissen, aber Gott hält zu mir. Gott will den Bund mit mir. Und was er fordert, das tut er auch für mich. Er gibt mir seine Gebote nicht ohne die Liebe und Güte, die mich tragen und die mir auch in meinem Versagen gelten. Er gibt mir sein Recht nicht auf ohne seine Vergebung. Und er fordert mein Mitgehen nicht, ohne dass er auf mich zukommt, mich begleitet und mich an die Hand nimmt. Das Micha-Buch, das übt wohl scharfe Kritik an Menschen, die rücksichtslos und gottvergessen leben. Aber es ist zugleich voller Ermutigung und Hoffnung für Menschen, die unter Schuld und Versagen leiden. Das Micha-Buch verheißt das kommende Friedensreich, in dem all die scharfen und verletzenden Waffen zu Sicheln werden, zu Werkzeugen, die dem Leben dienen. Das Micha-Buch verheißt den Durchbrecher, dieses wunderbare Bild von einem Hirten, der seiner bedrohten Herde zum Durchbruch aus der Gefahrenzone verhilft. Und das Micha-Buch verheißt schließlich den Retter aus Bethlehem, der den Menschen Frieden schafft. Und dann hat das Buch des Propheten Micha schließlich ein Schlusswort, dem keiner widersprechen kann. Das heißt ganz einfach: Wer ist so wie Gott, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig? Wer ist wie Gott? Auf Hebräisch heißt das Michael. Michael. Das ist die Kernbotschaft des Propheten Micha. Da fehlt das El im Namen ganz einfach am Ende noch. Das ist die Kernbotschaft. Es ist der Ausblick, der weit über das Buch hinausreicht. Die Opferfrage, die anfangs so sinnlos schien, so aussichtslos, die wird so beantwortet: Wer ist wie Gott? So barmherzig, dass er sich selbst opfert und mit Leib und Leben für uns einsteht. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, dass du dich diesem Gott, seinem Recht, seiner Güte und seinen Wegen ganz anvertraust und dabei weißt, das Opfer, an dem dein Leben hängt, das hat er selbst gebracht. Amen.